da du jetzt die Frage, woher kommst du, angesprochen hast, das ist ja eine total heikle Frage, politisch total aufgeladen.
Flüssig,
Und
ja.
ich glaube, dass ich erkenne, wie ist diese Frage gemeint. Möchte jemand einfach wirklich nur wissen, woher meine Eltern kommen oder was für ein Background ich habe? Und dann erzähle ich das. Warum soll ich dieser Person unterstellen? Ich glaube, wenn jemand dir wirklich zeigen möchte, wir wollen keine Ausländer hier oder wir möchten keine Schwarzen hier, dann stellt er diese Frage auch ganz anders. Wenn ich jemanden an der Bushaltestelle treffe und sage, oh, das ist aber ein schönes Kleid, das Sie anhaben, oder das sind aber schöne Ohrringe. Woher kommen die Ohrringe? Ja, und woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Dann erzähle ich das. Und wir kommen ins Gespräch, wir warten auf den Bus, der Bus kommt, jeder fährt dahin, wo er hinfahren wollte. Ich merke, dass Menschen verunsichert sind, weil sie sich nicht trauen, diese Frage zu stellen. Und ich glaube, uns entgeht auch ganz viel als Gesellschaft, auch als schwarze Menschen. Jeder könnte viel mehr von der eigenen Kultur der Eltern, dem eigenen familiären Hintergrund erzählen oder mit Leuten teilen oder merken, dass man vielleicht auch was gemein hat mit diesen Menschen, die die Frage stellen, wenn wir es mehr zulassen würden und offener für Fragen der Herkunft wären.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Mein heutiger Gast ist Liz Show aus Tansania. Sie ist Moderatorin und freie Journalistin für verschiedene Sender. Liz gibt uns einen Einblick in ihren Alltag, wenn sie mal als TV-Moderatorin tätig ist. Abseits davon sprechen wir darüber, wie es ist, keine Rassismuserfahrungen in Deutschland gesammelt zu haben, ob das überhaupt möglich ist, warum sich jemand gegen den deutschen Pass entscheiden würde und wieso Repräsentation nicht primär mit dem Schwarzsein assoziiert werden sollte. Hochspannend. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, liebe Liz. Schön, dass du da bist heute.
Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Ich auch sehr. Bevor wir loslegen, kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit ja auch alle, die zuhören, wissen, wer du bist und was du machst.
Sehr gern. Mein Name ist Liz Show, ich bin Journalistin und Moderatorin, Mutter von zwei Kindern, ich komme aus Tansania, lebe in der Nähe von Köln und arbeite bei der Deutschen Welle und beim WDR.
Ja, aus Tansania, Mutter von zwei Kindern und TV, nicht nur, aber Moderatorin und Journalistin, unter anderem im TV, Radio, ja, an vielen anderen verschiedenen Orten. Ich bin total gespannt darauf zu wissen, wie du auf diese ja, Rollen gekommen bist und steige auch bei dir ganz von vorne aber erstmal ein. Du hast gerade gesagt, du kommst aus Tansania. Ich weiß aber durch unser Vorgespräch, dass du nicht dort geboren bist, richtig?
Genau, also wenn man meinen Namen googelt, Liz Show, dann kommt relativ oben bei Google die Schlagzeile Liz Show aus Bergisch Gladbach moderiert demnächst WDR aktuell. Und ja, ich wurde in Bergisch Gladbach geboren, das ist korrekt. Allerdings war ich nur da, weil meine Eltern ganz frisch aus Tansania waren, also meine Mama ist mit mir im Bauch nach Deutschland gekommen. Und damals haben die erfahren, dass es in Bergisch Gladbach im Krankenhaus eine Hebamme gibt, die Swahili spricht. Das ist die Landessprache in Tansania. Und deswegen war das für die dann optimal, ihr erstes
Super
Kind dort
praktisch.
Zu bekommen. Ja, ich wurde dort geboren und habe die ersten paar Tage meines Lebens dort verbracht. Seitdem nicht dort gelebt, nicht dort gewohnt, aber das bleibt. Und ich finde es immer wieder interessant, so als Journalistin, wenn ich Berichte lese, wenn ich Artikel lese und da drin steht irgendwas wie der Gebürtige, die Gebürtige, weil ich glaube, wo man geboren wurde, das sagt nicht unbedingt viel aus über den eigenen Werdegang. Das kann einfach nur ein Zufall sein und es hat nichts mit der Lebensgeschichte zu tun in dem Sinne.
Ja, ja und auch bei dir hat es nicht sehr viel mit der Lebensgeschichte zu tun, ne? Denn ihr seid ja auch direkt danach noch weiter in den Süden gezogen,
genau.
Richtung Bayern. Wie kommt das?
Ja, ich habe die ersten 6 Jahre meines Lebens in Bayern verbracht, in einem relativ kleinen Ort. Und das kam dadurch, dass mein Vater, er ist evangelischer Pfarrer und er hat damals ein Stipendium bekommen, um in Deutschland zu promovieren. Und diese Hochschule, an der er war, die war in Bayern Deswegen haben wir dort gelebt. Und meine Mutter hat dort eine Ausbildung gemacht und mein Vater ist da zur Uni gegangen. Und wir sind, waren da erst bei der Tagesmutter, meine Schwester und ich, und danach im Kindergarten.
Mhm. Und wie war das für dich, dort aufzuwachsen? Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass ihr nicht die einzigen Schwarzen wart. Und das war für dich natürlich auch entsprechend prägend, ja?
Ja, weil es war so, dass es ein kleiner Ort war, aber dadurch, dass es diese theologische Hochschule gab und dadurch, dass die evangelische Kirche in Bayern grundsätzlich viele Partnerschaften hat mit Kirchen aus der ganzen Welt, waren da auch viele Menschen aus Tansania, aus Kenia, aus Papua-Neuguinea, aus auch teilweise aus Westafrika. Deswegen, wir waren nicht die einzigen Schwarzen im Kindergarten oder da im Ort. Und das war, deswegen war es für uns nichts Besonderes. Also wir waren zwar in der Minderheit, aber trotzdem war das jetzt nicht so, oh, guck mal, da ist die schwarze Familie. Also das Gefühl hatte ich nicht. Und deswegen bin ich auch, deswegen lebe ich auch jetzt nicht so, dass ich irgendwo so conscious oder dass mir bewusst ist, dass ich irgendwo die einzige Schwarze bin, weil ich habe nie darüber nachgedacht. Und ich glaube, meine Eltern haben auch nie den Fokus darauf gelegt, so, wir müssen uns jetzt benehmen oder wir müssen das und das machen, weil wir sind schwarz und alle sind weiß. Nee, das war für die, ich glaube, kein Thema oder zumindest haben die das nicht auf uns übertragen, dass es a big deal ist, dass wir die tansanische Familie hier in Bayern sind.
Ja, und du hast auch was Interessantes gesagt. Also du hast nie auch bemerkt, dass du schwarz bist oder so, ne? Oder dass du anders bist. Du bist ja mehr so wie alle anderen dann einfach auch aufgewachsen und hast so dein Ding gemacht und bist aufgewachsen.
Ja, also wir hatten eine deutsche Tagesmutter, die eine Tochter hatte, die in unserem Alter war. Wir haben mit der gespielt. Wir hatten deutsche Nachbarn, die wie unsere deutschen Omas waren, die uns überall mit hingenommen haben, zum Bayerischen Trachtenverein, wir waren da Mitglieder, die haben uns die deutschen Klassiker vorgelesen, genau, es gibt auch Fotos davon, das ist wirklich schön, wir so im Dirndl.
Ja.
Den bayerischen Akzent haben wir leider nicht mehr, aber wir waren einfach so bayerische Mädels, ne? Und das war für unsere Eltern schon immer sehr wichtig, dass wenn wir schon dort leben oder für die auch, wenn du dort bist in einer fremden, in Anführungszeichen Community, dann muss man auch versuchen, gewisserweise auch Teil dieser Community zu sein. Also man darf nicht in so einer, auf einer eigenen Insel leben und sagen, oh, wir sind aber die Afrikaner und wir wollen uns nicht mit den anderen, also wir wollen uns nicht integrieren, sondern es war denen sehr wichtig, dass wir die Sprache sprechen. Also die haben kaum Kiswahili mit uns gesprochen. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und auch als wir nach Tansania zurückgegangen sind, da haben die zugesehen, dass wir wirklich kartonweise deutsche Bücher mitgenommen haben, deutsche Kassetten mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und was man eben so in dem Alter gehört hat, auch deutsche Videokassetten, damit wir die Sprache nicht vergessen. Das war denen enorm wichtig.
Ja. Was ich auch sehr spannend finde, ist tatsächlich dieser Vergleich, also auch den du genannt hast mit deiner Erfahrung als schwarze Person, gerade im Süden, in Bayern. Ich kenne ja ein paar, also nicht sehr viele, aber einige, die aus dem Süden kommen, auch aus Bayern, aus Augsburg und so weiter, die mir immer sagen, in Bayern gibt es kaum schwarze Menschen, es gibt kaum eine schwarze Community und so, ne? Dementsprechend denkt man, wenn man eben sehr viele schwarze Menschen um sich herum hat, dass das irgendwie befremdlich ist für die Menschen, also basierend auf deren Erzählungen. In deinem Fall ist es aber so, dass du sagtest, du hast ja auch keinen Rassismus erlebt oder sowas. Ne? Also für dich war das einfach kein Konzept, nicht mal im Sinne von, ja, ich ignoriere jetzt, was die Leute sagen, sondern ich hatte eine sehr, sehr positive Kindheit mit weißen Menschen, mit schwarzen Menschen. Das war für mich total unbeschwert.
Genau, genau so war es. Und natürlich, ich habe jetzt nur 6 Jahre dort verbracht, aber trotzdem, ich glaube, wenn meine Eltern eine schlechte Erfahrung gemacht hätten, dann hätten die uns das auch wiedergespiegelt. Also die hätten uns schon entweder uns es konkret gesagt oder wir hätten es in ihrem Verhalten gemerkt, dass sie sich unwohl fühlen oder dass irgendwas nicht stimmt. Und so war es nicht. Und die hatten auch, die wurden eingeladen zu Leuten und haben Freundschaften, die bis heute halten, wirklich ganz enge Freundschaften. Deswegen, also es war einfach rundum eine positive Erfahrung.
Wie schön. Und wie ist das für dich gewesen, 6 Jahre dort zu leben? Weil du hast ja gesagt, die Zeit war begrenzt und ihr seid dann irgendwann zurück nach Tansania gezogen. Ne? Also wie ist diese Zeit gewesen, hier zu sein und dann aber auch wieder zurückzukehren? Oder was heißt zurück? Für dich war es ja nicht wirklich ein Zurück, ne? Es war ja was komplett Neues.
Das war ein Neuanfang und Deutschland war unser Zuhause. Mhm. Wir kannten Tansania nur von ein paar Urlauben, wenn wir Opa und Oma besucht haben. Und plötzlich heißt es, das ist jetzt dein neues Zuhause. Wir sind auch aufs Land gezogen, weil da war die Hochschule meiner Eltern, wo die gelehrt haben. Und es war uns alles fremd. Wir hatten zum Glück, muss ich sagen, ein paar deutsche Nachbarn. Das heißt, wir konnten auch immer wieder Deutsch sprechen. Wir hatten unsere deutschen Tansania. Medien und in Tansania, genau, weil das auch Hochschuldozenten waren, da wo meine Eltern waren. Wir mussten Kiswahili lernen, so die Sprache. Für Kinder, Gott sei Dank, ist das sehr leicht. Man lernt sehr schnell Sprachen. Mhm. Aber auch die ganze Umgebung, wie die Menschen aussehen, erstmal. Wir kannten das nicht, dass wir nur von schwarzen Menschen umgeben. Da wurde es uns das erste Mal bewusst. Dann natürlich, wie die Sprache klingt und wie Sachen sind. Hier in Deutschland ist alles ja, ich möchte jetzt nicht wie ein Europäer klingen, aber hier in Deutschland ist alles sehr sauber. Ich meine das einfach nur im Sinne von, Straßen sind gepflastert, sind geteert. Du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwo Staub zu finden. Und dort war das anders. Wenn es geregnet hat, dann bist du durch den Matsch gelaufen. So, wir hatten ab und zu Stromausfall. Wir hatten Wasserausfall zum Glück nicht. Und ja, das Leben findet sehr viel auch draußen statt. Man ist mit den Kindern, mit den Nachbarskindern sehr viel draußen. Es war einfach eine andere Welt. Und dann kam dazu, dass ich irgendwann zur Schule gehen musste. Und das war ein Internat.
Das ist auch eine komplett andere Welt, ne?
Eine komplett andere Welt. Aber eine super Erfahrung auch wieder. Für mich, auch meine Geschwister sagen bis heute, Internat war super. Ja, aber in dem Moment ist es schwierig, dann von Mama und Papa getrennt zu sein und dann neue Umgebung, neue Sprache, weil da war alles auf Englisch. Aber trotzdem war es schön. Also es war einfach, du hast dann nochmal eine andere Community. Du bist die ganze Zeit mit anderen Schülerinnen, mit anderen Schülern. Du lebst in der Schule. Man erlebt Sachen gemeinsam, man macht Sport zusammen. Wir gucken Filme zusammen. Es war schön.
Ja. Oh, cool. Das heißt, du bist dann dreisprachig aufgewachsen. Ne? Du hattest ja Deutsch. Dann bist du aufs Internat, wo ihr nur Englisch gesprochen habt. Und ihr musstet Kiswahili lernen.
Genau, ja. Und das ist, also wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich, oh Gott sei Dank, meine Eltern haben das unbewusst perfekt getimt, weil die Sprachen in so einem jungen Alter dann auf einem guten Niveau zu lernen, das ist das Beste, was einem passieren kann. Ich bin sehr dankbar dafür.
Und du sprichst sie alle drei heute tipptopp auf,
genau,
ja?
Genau, also ich arbeite als Journalistin auf allen drei Sprachen.
Wow. Was für ein Segen.
Absolut, absolut.
Und wie war das für dich dann? Du bist dann wie viele Jahre in Tansania geblieben?
Ich war von der ersten Klasse bis zum Abitur war ich in Tansania. Genau, also so 13 Jahre.
Wow. Und wolltest du denn überhaupt wieder zurück? Also hattest du dich dann nicht irgendwann so etabliert, dass du dachtest, boah, gefällt mir hier?
Es hat mir total gut gefallen, aber ich wollte für meine Hochschulbildung, wollte ich auf jeden Fall ins Ausland. Und dann hatte ich mal kurz überlegt, vielleicht USA, aber Deutschland war mir dann von der Sprache näher, beziehungsweise ich kannte Deutschland schon und hatte da auch noch Freunde, Verbindungen, deswegen Deutschland.
Deswegen zurück nach Deutschland. Ja. Okay. Und dann bist du wieder ins kalte Deutschland gekommen.
Ja, genau. Man denkt da nicht drüber nach. Das ist dann, was für Möglichkeiten gibt es. Und dann ist das Wetter ist sekundär. Und ich meine, so eine extreme Hitze ist auch nicht unbedingt das Allerschönste.
Alles sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Und hat ja auch alles seine Höhen und Tiefen. Und du bist dann aber wieder zurück nach Deutschland und hast dich dazu entschieden, in Deutschland zu studieren. Wie ist es dann für dich weitergelaufen? Also lief das alles? Was waren denn da die Herausforderungen für dich?
Die Herausforderungen waren nicht mal die behördlichen Herausforderungen, weil ich habe einen tansanischen Pass, sondern erstmal von meinen Eltern, eigentlich speziell von meinem Vater, weil ich war sehr gut in der Schule, wirklich sehr, sehr gut, eine Einserschülerin. Und in Tansania ist es so, dass die sehr guten Schüler, dass erwartet wird, dass man Medizin studiert oder dass man Ingenieur wird. Mhm. Irgendwas mit Naturwissenschaften. Alles andere ist nicht so gut, nicht so gerne gesehen, beziehungsweise die Eltern vermitteln den Eindruck, dass es vielleicht eine Verschwendung ist, wenn du so schlau bist und so intelligent und so gute Noten schreibst immer. Warum solltest du dann irgendwas, also Juristin geht noch, ganz furchtbar. Das darf man dann seinen Eltern nicht sagen. Ich verallgemeine jetzt natürlich, ne? Aber grundsätzlich ist es schon so, dass sie es dann schon gerne sehen, dass man irgendwas Prestigeträchtigeres macht. Genau. Mhm. Und ich war gut auch in Naturwissenschaften, aber ich wollte nicht in eine naturwissenschaftliche Richtung gehen. Deswegen, und dadurch, dass ich sehr gerne gelesen habe, sehr gerne geschrieben habe, wollte ich eigentlich Buchautorin werden. Mhm. Ich dachte, dafür muss man Literatur studieren. Und dann habe ich aber erfahren, dass das Literaturstudium sehr trocken ist und es ist sehr viel Theorie. Und dann meinte mein Patenonkel irgendwann, studier doch Journalismus, weil dann hast du die Möglichkeit auch sehr schnell zu schreiben. Mhm. Und du hast immer spannende Themen und es ist abwechslungsreich. Mhm. Genau, deswegen dachte ich, okay, das könnte vielleicht was werden. Und da muss ich auch noch dazu sagen, dass ich mich schon immer für Politik interessiert habe. Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Unser Haushalt ist ein Haushalt, in dem sehr wenig TV läuft, immer Radio. Mein Papa hört immer Radio von morgens bis abends, er liest immer Zeitung. Also ich hatte dann schon die Möglichkeit, so das aktuelle Weltgeschehen zu verfolgen. Und deswegen dachte ich, Journalismus, ja, warum nicht? Und für mich war es auch immer wichtig, weißt du, so dieses Storytelling, Human Story, the story behind the story. Und bis zu einem gewissen Grad auch zu gucken, wie man das Bild von Afrika vor allem in westlichen Medien verändern kann. Also das waren so die Motivationen, warum ich das machen wollte und warum ich das auch gerne eben in einem westlichen Land machen wollte.
Du bist dann ja auch zum Studieren nach Deutschland gekommen und aber mit deinen Eltern oder bist du dann alleine gekommen?
Alleine.
Ah, okay. Und das ist dann auch so geblieben, ja?
Es ist so geblieben.
Sind nicht nachgekommen oder zurückgekommen?
Nein. Deren Leben ist in Tansania. Die sind da sehr verwurzelt und haben da auch ihre Berufung und ihre Aufgaben und haben sich da sehr viel aufgebaut. Deswegen, für die wäre es keine Option, nochmal nach Deutschland zu kommen.
Mhm. Ja. Okay. Das heißt, du bist dann in die, du bist ja doch in die kreativ-geschichtliche, politische, investigative Richtung gegangen mit Journalismus und Literatur. Super spannend auch, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, als wir über Kunst kurz geschmunzelt haben, ne? Oder Künstlerin sein. Wobei, wenn man ein Kunststudium macht, dann ist es ja total teuer. Ist ja auch ziemlich prestigiös, ne? Und im Nachhinein dann, läuft man irgendwie Jobs hinterher und hat Schwierigkeiten, seinen Unterhalt zu zahlen. Auch sehr spannende Paradoxa.
Genau, und für meine Eltern, also vor allem für meinen Vater, war immer die Sorge, Journalisten in Tansania werden bis heute nicht gut bezahlt, eigentlich sehr schlecht bezahlt. Und deswegen war seine Sorge auch nicht nur, dass ich nichts Ordentliches mache, sondern auch, wie wirst du deinen Lebensunterhalt finanzieren? Das war für ihn eine Sorge. Und meine Mutter auf der anderen Seite, die sich überhaupt nicht für Medien interessiert, wirklich gar nicht, die war so, go for it und du kannst das machen. War ein absoluter Fan von Anfang an. Und ich glaube, vielleicht braucht man im Leben auch beides. Also man braucht auch die eine Person, die dir ein bisschen den Spiegel vors Gesicht hält und sagt, hast du dir das wirklich gut überlegt und hier, das sind die Hürden, die Herausforderungen, die auf dich zukommen könnten und eine andere Person, die sagt, komm, das wird schon funktionieren, keine Sorge. Und ich hatte zum Glück beides.
Ja, super. Und wie ist das für dich bei der Suche gewesen? Hast du dir denn Gedanken gemacht über deinen Unterhalt oder war das für dich wirklich nur so, okay, ich suche erst einmal nach etwas, was mich erfüllt und denk danach über die Bezahlung nach?
Für den Beruf? Ich hatte keine Sorgen, weil, und da muss ich auch wieder meinen Vater zitieren, er hat immer gesagt, wenn man wirklich gut in etwas ist, dann, aber man muss der Beste sein. Ne? Für ihn ist es immer die Devise, man muss der Beste sein. Wenn man der Beste ist, dann wird man gut bezahlt und dann fragen die Leute nach dir und dann wirst du eingestellt. Deswegen wusste ich, dass es möglich ist, auch vom Journalismus zu leben. Ich meine, ich habe es ja auch gesehen. Ich habe auch viel, zum Beispiel, wenn man sich amerikanische Nachrichtensender anguckt oder britische, das sind ja alles Menschen, die gut bezahlt werden oder auch Autoren, die sehr gute Artikel in den großen Zeitungen schreiben, New York Times oder Magazine wie im Spiegel, die werden ja auch gut bezahlt.
Ja.
Deswegen, ich habe mir nie Sorgen darüber gemacht, dass es nicht, dass ich hier irgendwie in Armut leben werde.
Das heißt, für dich war wirklich immer im Fokus dann, hey, ich mache meinen Job einfach richtig gut und dann kommt auch das, was ich verdiene für diesen Job.
Ja.
Ja. Ja, ist eine schöne Motivation, weil ich meine, wenn du jetzt so auf dein Leben blickst, könntest du sagen, ja, ich lebe gut und kann mir einen guten Lebensstil leisten. Und das liegt einfach daran, dass ich wirklich gute Arbeit leiste. So, ne?
Ich glaube, ich kann es verstehen, dass es schwierig für Eltern ist. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn meine Tochter oder mein Sohn sagt, ich möchte eine Fußballkarriere verfolgen. Wir wissen, dass Fußballer unheimlich viel Geld verdienen, wenn sie in den Top-Ligen spielen. Aber würde ich einfach sagen, ja, gar kein Problem, go for it. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Es ist schwierig. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man in der Theorie weiß, was möglich ist, und es dann selber im eigenen Leben oder im Leben des Kindes zu erlauben oder durchzusetzen. Und deswegen habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür.
Ja. Und vielleicht auch spielt dabei auch eine große Rolle, was am Talent oder an Potenzial in dem Kind verfügbar ist, ne? Was man sieht, wo man sieht, oh Gott, die hat so eine, keine Ahnung, einen grünen Daumen und will jetzt irgendwie etwas komplett Gegensätzliches machen, ne? Genau.
Absolut,
man will ja schon
auch,
dass es passt. Das heißt, für dich war Storytelling super interessant, Geschichte, Politik. Und dann hast du gesagt, hey, ich gehe in diese Richtung. Für jemanden, der sich da vielleicht auch sehen könnte. Ne? Es gibt ja super viele junge Menschen, die sich fragen, was soll ich mit meinem Leben machen? Wie können die vielleicht für sich auch bestimmen, ob das die richtige Richtung ist oder ein Job, den sie vielleicht mal anschauen sollten?
Ich glaube, dass man erstmal gucken muss, ob man sich denn im Alltag mit journalistischen Produkten auseinandersetzt. Liest man, es sind jetzt klassische Sachen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, liest man gerne Zeitung, guckt man gerne mal eine Nachrichtensendung, hört man vielleicht auch mal, sei es ein Nachrichtenpodcast oder hört man generell ab und zu Radio, was nicht nur Musik ist. Solche Sachen, ich glaube, das hilft schon. Und interessiert man sich für das aktuelle Geschehen? Das ist schon mal wichtig. Was ich gerne auch früher gemacht habe und was mir wahnsinnig im Job hilft, ist Public Speaking. Das ist etwas, was in Tansania grundsätzlich sehr gefördert wird und wozu man immer ermutigt wird, sei es in der Kirche oder sei es in der Schule oder also immer öffentliches Sprechen. Und ich habe in der Schule gemerkt, dass ich das sehr gut kann. Ich war im Debattierclub, gab so Competitions, wo man Reden halten musste. War ich auch sehr gut, wo man vor der ganzen Schule eine Geschichte erzählen musste, konnte ich auch gut. Und das sind Sachen, die mir natürlich jetzt sehr entgegenkommen. Ne? Also wenn man eine gewisse Ahnung von Themen hat und das Wissen dann auch gut transportieren kann, ist eine gute Kombination.
War das denn nie für dich so, dass du auch Angst hattest, so vor Publikum zu sprechen? Man sagt ja, ich weiß gar nicht, ob das die größte oder zeitgrößte Angst ist oder so, die
Menschheit hat. Für mich, absolut, für mich ist das so, je größer das Publikum, desto besser. Ich habe eher Probleme damit, in einer kleinen Runde zu sprechen, weil das ist dann schon zu intim und alle Leute gucken dich an. Aber ich weiß nicht, vor der ganzen Schule 1000 Schüler, ja, kein Problem.
Stimmt, man sieht die Gesichter ja gar nicht mal so richtig dann.
Genau. Und ich glaube, dass weil man hatte auch die Möglichkeit, so die Masse zu bewegen und dann jubeln die Menschen und die Menschen trauen sich auch mehr zu reagieren, wenn sie viele sind, als wenn nur 10 Leute im Raum sind. Deswegen hat mir das nie Angst gemacht. Was jetzt im Nachhinein dazugekommen ist, ich glaube, je mehr man weiß, was man in einem Job machen soll und was richtig und falsch ist, zumindest ist es bei mir so, desto mehr achte ich auf solche Sachen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ins Mikrofon zu sprechen oder vor der Kamera, dann fallen mir Sachen auf, wo ich denke, oh, das könntest du doch besser machen. Und Sachen, die vielleicht anderen Leuten überhaupt nicht auffallen würden. Aber ich denke, ach, und ich bin auch sehr, 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 sehr selbstkritisch, was auch eine Krankheit ist.
Kenne ich.
Und dann denke ich über Sachen nach oder ich denke über diesen einen Versprecher nach oder oh, das hättest du doch besser machen können. Das ist schwierig. Also das sind so die Sachen, mit denen ich mich beschäftige und was, glaube ich, nicht so gesund ist.
Die einen aber trotzdem auch nicht davon abhalten sollen, trotzdem diesen Job zu machen. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die so eine Neigung vielleicht auch haben, sich denken, oh nee, nachher stehe ich mir selbst im Weg, aber das muss nicht sein.
Es muss nicht sein, genau. Also ich kann Menschen nur ermutigen, auch junge Menschen, vor allem jetzt in die Branche einzusteigen, weil es wird nach Diversity gesucht. Aber dann wirklich einzusteigen, nicht weil man, oh guck mal, ich bin schwarz, nehmt mich. Nee, schwarz zu sein ist keine Qualifikation. Aber wenn man schwarz ist, heißt es in den meisten Fällen, dass man einen gewissen Background mitbringt, dass man vielleicht Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, dass man eine andere Familiengeschichte hat, vielleicht die Mehrheit der Menschen, die in Deutschland leben. Und das ist die Art von Erfahrung und Reichtum, die man mitbringen kann. Also da wirklich mutig sein und sagen, ja, ich probiere das jetzt mal.
Ist das denn bei dir auch so? Also hast du bemerkt, dass du diesen Unterschied machst oder diese anderen Perspektiven mitbringst als schwarze Frau?
Ja. Definitiv. Ja, ich glaube nicht unbedingt als schwarze Frau, weil für mich ist es so, dass ich nicht durchs Leben laufe, gehe und denke, ach, ich bin schwarz. Hier, ich möchte diese Möglichkeit, weil ich schwarz bin. Oder, also es ist mir auch im Alltag nicht bewusst. Ich bin nicht irgendwo, ich laufe nicht in einen Laden und denke, oh, die gucken mich komisch an, weil ich schwarz bin. Oder die machen das und das. Ich denke einfach nicht drüber nach. Es ist für mich nichts Bewusstes. Worüber ich eher nachdenke, ist, dass ich Afrikanerin bin. Das ist, glaube ich, wenn es um Identität geht, dann ist das etwas, was für mich eine stärkere Identität hat. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, als das Schwarzsein. So, und ich glaube, dass dadurch, dass ich in Tansania groß geworden bin, dadurch, dass ich mich viel mit Afrika-Themen beschäftigt habe, ist es schon so, dass ich auch darauf gucke, gut, wir machen jetzt vielleicht NRW-Themen oder Deutschland-Themen, aber was ist der größere globale Zusammenhang? Gibt es nicht für jedes Thema, aber gibt es oft und wird vielleicht vernachlässigt oder einfach auf Sachen aufmerksam zu sein oder zu wissen, das ist eine Story, weil Proteste in Kenia sind eine Story, weil ist vielleicht für Menschen, die nur Nachrichten hören, die sehr stark auf Deutschland fokussiert sind, das ist etwas, was sie nicht auf dem Schirm haben. Aber dann zu sagen, man müsse das auf dem Schirm haben, weil so, das ist, glaube ich, schon eine Perspektive, die man mitbringt.
Ja. Okay, verstehe. Das heißt also, für dich steht im Vordergrund der Kontinent mit der Vielfalt, die dieser Kontinent mit sich bringt. Und den Menschen natürlich auch, die diesen Kontinent ausmachen. Und gleichzeitig ne, alles rum und dran, wenn es darum geht, Geschichte zu schreiben oder ne, wiederzugeben, die Menschen und die Kulturen vielleicht auch zu repräsentieren und weniger grundsätzlich vom Aussehen auszugehen und zu sagen, weil du so aussiehst, bedeutet das das und das.
Genau, genau so ist es. Und was für mich auch im Leben und im Beruf wichtig ist, ist etwas, was ich betrachte jetzt als Geschenk, dass ich die Möglichkeit hatte, auf beiden Kontinenten zu leben und groß zu werden. Und ich merke sehr viel bei den Menschen in Tansania, das ist so eine gewisse, Europa ist so ein großes Fragezeichen und es gibt Mythen über die Europäer und über die Deutschen und sind das nicht alles Rassisten? Und dort quasi Aufklärung zu betreiben und sagen, nein, das ist nicht so. Wir, natürlich, Rassismus gibt es, ja, aber es gibt auch Menschen, die eine wunderbare Erfahrung gemacht haben. Let me tell you about my story. So, oder let me tell you about another person's story. So, und gleichzeitig hier in Deutschland, Leute, weißt du, kommen auf dich zu und fragen, so Sachen wie kann ich denn Menschen aus Afrika oder Menschen mit einer dunklen Haut, wie spricht man die denn an? Sagt man jetzt farbig oder dunkelhäutig oder schwarz. Weißt du, Menschen sind total verunsichert und dann einfach zu sagen, ja, man sagt schwarz, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Mhm. Ja, wie ist es denn in Tansania? Oder einfach zu helfen, so vielleicht Vorurteile abzubauen, den Menschen entgegenzukommen, denen zu helfen. Die Menschen bringen eine gewisse Neugierde mit und denen zu signalisieren, es ist okay, du darfst deine Fragen stellen. Ich sehe das nicht sofort als rassistisch an. Mhm. Genau, das ist so eher auf einer persönlichen Ebene, aber dann nochmal auf einer Berufsebene auch zu gucken. Es gibt ja immer mehr das Bestreben, dass Deutschland, Afrika, Europa, Afrika, dass sie mehr zusammenarbeiten, weil es kommt jetzt langsam an, wir brauchen uns gegenseitig und nicht in so einem ausbeuterischen Verhältnis, sondern wir können eine Beziehung aufbauen, von der beide Seiten was haben. Mhm. Und deswegen mache ich zum Beispiel beim Bundesentwicklungsministerium, moderiere ich einen Podcast, wo es darum geht zu gucken, die nachhaltigen Entwicklungsziele, wie kann man das schaffen, welche Rolle spielt Deutschland, was wird zum Beispiel in afrikanischen Ländern gemacht und was wollen die Menschen dort vor Ort überhaupt? Was bringt denen wirklich was und wie können die auch dazu beitragen, dass wir die globalen Probleme der Welt bekämpfen. Mm. Genau, und das mache ich auch auf Veranstaltungen. Es finden ja in Deutschland viele internationale Veranstaltungen statt, wo dann auch eine Sprachenvielfalt gefragt ist, aber dieses kulturelle Verständnis. Mm. Genau.
Das heißt, für dich steht sehr viel mehr im Vordergrund, wie man lösungsorientiert die Dinge angeht, die bestehen. Ne? Also gar nicht zu sagen, wir ignorieren das einfach alles, ne? Weil es gibt ja genug Menschen, die sagen, wenn wir nur darüber reden, dann, also Beispiel Rassismus, ne? Wenn man über Rassismus spricht, dann bestätigt man erst, dass er da ist oder sowas, sondern es geht darum, bei dir eher zu sagen, nein, guck mal, diese Dinge bestehen, ne? Und wir möchten aber daran arbeiten, die zu lösen. Und das kann Thema Rassismus sein, ne? Indem man eben aufklärt, einfach ins Gespräch geht mit den Leuten und denen auch Raum gibt, neugierig zu sein und gleichzeitig aber auch darüber hinaus auch versteht, was gibt es sonst noch? Ne? Rassismus ist ja nicht das einzige Thema, über das es zu sprechen
gilt. Es ist nicht das einzige Thema. Und manchmal finde ich es schade, wenn wir schwarze Menschen aufeinander treffen und nur dieses Thema im Fokus haben. Weil ich glaube, da besteht die Gefahr, dass wir uns dann wieder nur über die Hautfarbe definieren und über die Probleme und über die Sachen, die uns schon begegnet sind und die auch schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber und wir haben dann das Bestreben, die Menschen nur über Rassismus aufzuklären. Und wir sind die Experten für Antidiskriminierung und Antirassismus. Aber jetzt nochmal zum Beruf zurück, in meiner Branche. Wenn man nur, ich will nicht sagen Qualifikation, aber wenn man nur als der Antirassist bekannt ist, als Journalist bringst du ja viel mehr mit. Weil auch das ist, in dem Sinne ist das ja keine Fachrichtung. Yeah. Man kann sich darauf spezialisieren, aber man kann ja auch ein schwarzer Umweltjournalist sein oder man kann ein schwarzer Medizinjournalist sein oder man kann ein schwarzer Sportjournalist sein. So. Und ich denke, wir dürfen es auch nicht erlauben, dass wir automatisch in den Redaktionen die Experten für Rassismus sind, weil sind wir nicht. Man kann auch Erfahrungen gemacht haben, aber das heißt nicht, dass man das Thema wissenschaftlich betrachtet hat. Und wir dürfen uns nicht darauf reduzieren lassen, dass wir jetzt uns nur darüber kümmern, über Inklusion oder Diversity oder sowas. Wir haben auch andere Themen, die wir mitbringen. Und es gibt ja auch viele schwarze Menschen, für die haben ganz andere Interessen und für die ist das jetzt nicht das Thema, über das sie den ganzen Tag sprechen müssen. Die müssen dann auch ihren Raum bekommen.
Ja, und ich finde es toll, wie du sprichst, muss ich sagen, Liz, weil du sagst ja auch, du sprichst tatsächlich auch inklusiv, obwohl du selber gesagt hast, ja, ich habe jetzt keine Rassismuserfahrung gemacht. Ne? Ich bin jetzt nicht, ich werde nicht angegriffen oder wird irgendwie blöd angemacht oder sowas. Und gleichzeitig sprichst du von, wir haben ja auch Erfahrungen gemacht und wir haben natürlich auch gelitten. Und ich finde das total wichtig, dass du diese Sprache benutzt, weil es darum geht zu verstehen, es geht ja auch um Strukturen. Deine Lebenserfahrung zeigt ja, auf der individuellen Ebene kann es ganz anders aussehen. Aber nur weil das anders aussieht, bedeutet es nicht, dass dieses grundsätzliche strukturelle Problem nicht besteht. Nummer eins und Nummer zwei, auch, dass wir die Dinge nicht darauf fokussieren sollten, weil das eine Sache von ganz vielen Themen ist, die es anzugehen gilt. Ne? Und wir sonst Gefahr laufen, wie du sehr schön gesagt hast, uns darüber nur darüber zu definieren und im Prinzip die Rhetorik aufzunehmen, die uns ja in eine Schublade steckt. Ne? Das tut uns nicht gut am Ende des Tages und ist total kontraproduktiv für das, was wir eigentlich für uns wünschen. So, ne?
Genau.
Das finde ich super gut, dass du das so distinguierst, und ich hoffe wirklich, dass ja die Zuhörenden das auch mitbekommen. Deswegen möchte ich das so hervorheben, dass es so wichtig ist, diese Sprache ne, so zu benutzen und auch bewusst zu benutzen und eben die Dinge hervorzuheben, die wichtig sind, hervorzuheben und gleichzeitig nicht alles unter einen Kamm schert oder unter einen Teppich kehrt. Und das, was ich auch sehr spannend finde, ist dieser Gedanke von nicht zulassen, dass man auch in diese Kerbe gesetzt wird. Ne? Weil viele Menschen denken ja vielleicht auch, okay, ich bin schwarz und dadurch, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe, macht es Sinn, dass ich mich damit befasse, damit andere Menschen nicht diese Erfahrung sammeln und so weiter. Aber es kann ja auch helfen, sich genau mit den Dingen zu beschäftigen, in denen man dich nicht sieht als schwarzer Mensch, ne? Und dadurch eine Veränderung zu schaffen. Deswegen finde ich es so toll, dass du dich mit all diesen Dingen beschäftigst, die Afrika angehen, die dieses Narrativ Afrikas verändern und erweitern sollen. Und gleichzeitig bist du ja auch ein Statement einfach als Person. Ne? Du tauchst auf und man denkt schon so, oh nice. Und du hast ja auch diese Erfahrung gemacht. Ne? Du hast ja gesagt, Menschen haben sich darauf angesprochen, dass die dich gesehen haben. Einfach.
Genau. Ja, also ich habe hier eine Nachricht, wenn ich die mal vorlesen darf, weil, weißt du, und da muss ich erstmal, muss ich dazu sagen, ich arbeite schon sehr lange bei der Deutschen Welle. Deutsche Welle ist der deutsche Auslandssender, das ist Diversität pur, weil Menschen aus, ich weiß nicht, 60 Nationen, 70 Nationen, ich weiß es nicht genau, arbeiten dort. Du kommst da rein und du denkst, du bist bei den Vereinten Nationen. So, deswegen ist es für uns zumindest, was die Sprachen, die dort gesprochen werden und die Nationalitäten, Diversität ist für uns kein Problem. Führungsebenen, daran arbeiten sie noch, aber es ist nicht so white, wie vielleicht woanders. Mhm. Ich bin auch beim WDR seit ein paar Jahren und für mich war das so, ich möchte einfach mal für einen deutschen Sender arbeiten. Ich möchte was Neues ausprobieren. Ich arbeite in Deutschland, aber ich arbeite sehr wenig auf Deutsch. Why not? Und ich habe mich dort beworben. Ich arbeite dort jetzt als TV-Moderatorin. Ich mache Nachrichten im Fernsehen. Und für mich war das einfach nur, Liz bewirbt sich beim WDR. Ich habe aber nie in meinem Hinterkopf gehabt, oh, ich bewerbe mich jetzt als schwarze Frau. Und die haben ja noch keine schwarze Frau, die haben noch keine schwarze Person. Bei den TV-Moderatoren, bei den Nachrichtensprechern, vielleicht werde ich die Erste sein. Das ist nicht mein Anspruch, da als erste Schwarze da irgendwas zu erreichen. Aber dann bekomme ich Feedback von Zuschauerinnen, von Zuschauern, die sagen, boah, ich finde das so toll und ich wusste gar nicht das. Und als ich das erste Mal gesehen habe, beim Durchseppen, ich war total erstaunt. Und dann merke ich, oh, das ist die Art von Außenwirkung, die das hat, wenn eine schwarze Person in einem Bereich arbeitet, wo vorher wenig oder keine schwarze Menschen waren.
Ja.
Und das zeigt mir dann erstmal überhaupt, was für eine positive Wirkung das hat, ohne dass man es bewusst erzeugen wollte. Und mich hat mal eine angeschrieben, die hat gesagt, sie wollte selber, also sie kommt ursprünglich aus Nigeria und wollte selber Journalistin werden, also TV-Journalistin, Nachrichtensprecherin. Und dann sagt sie mir, Moment, sie können sich nicht vorstellen, was es für viele junge Menschen afrikanischer Abstammung bedeutet, jemanden wie sie im deutschen Fernsehen zu sehen. Vor allem für Kinder und Jugendliche, die hier in Deutschland geboren sind und in bestimmten Berufen nur selten Menschen finden, die wie sie aussehen. Ach, und dann denke ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meinen Traumberuf machen kann und dass es auch weit darüber hinausgeht, die Auswirkungen und die Impact. Quasi der Impact, genau, der Impact, den das hat. Und ich glaube, es gibt noch viel zu tun in der deutschen Medienlandschaft insgesamt. Es ist nicht so, dass es so ein 1:1, wie ist die deutsche Bevölkerung aufgebaut und wie ist die Bevölkerungsstruktur und genauso muss es sich in jedem Beruf widerspiegeln. Aber es könnte mehr sein. Es könnte mehr sein. Ein Drittel der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Das sieht man nicht, wenn man TV-Nachrichten guckt, wenn man Nachrichten hört, wenn man sieht, wer auch bei den ganzen Social-Media-Formaten der großen Sender, wer da das Gesicht einer Sendung ist oder das Gesicht eines Kanals. Da ist die Diversität leider noch nicht sehr gegeben. Und das muss sich ändern. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass natürlich nicht nur die Leute vor der Kamera oder die ans Mikrofon gehen, dass die auch einen gemischteren Background mitbringen, sondern auch die Entscheider. Weil da hat es mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren zu tun. Es hat vor allem im Fernsehen damit zu tun, wer plant eine Sendung, wer entscheidet, welcher Beitrag genommen wird oder welcher nicht. Wer entscheidet, wer interviewt wird als Experte oder nicht. Weil auch das ist für die Leute wichtig. Nicht nur, wer moderiert die Sendung, sondern wenn wir über zum Beispiel die Wahlen, Europawahlen sprechen. Wer ist der Experte, den wir nehmen? Nehmen wir wieder den Politikwissenschaftler der Uni Köln, den man schon seit 30 Jahren im Fernsehen gesehen hat? Oder haben wir auch die Zeit und den Mut, Leute zu suchen, die vielleicht ein bisschen anders aussehen? Weil diese Menschen gibt's auch. Allein um zu zeigen, wir haben nicht nur weiße deutsche Experten, sondern wir haben auch Herrn so-und-so und Frau so-und-so, die einen anderen Background mitbringen. Die gibt's auch, genau. Und die bringen vielleicht dann nochmal eine andere Expertise rein.
Ja, sehr spannende Gedanken. Also du hast im Prinzip gemerkt, wie wichtig Repräsentation auch ist, ne? Dass man da versteht, welchen Impact das hat. Und ich finde es wichtig, weil ich sehe auch immer wieder Kommentare, wo Leute sagen, hä, ich denke doch auch nicht drüber nach, ob da jetzt ein Weißer sitzt oder nicht oder sowas, ne? Und ich finde auch jemand, der in dem Sinne privilegiert ist, dass er es gewohnt ist, in der Mehrheit zu sein und alles Mögliche an Möglichkeiten, an Berufen, an Erfolg in Form einer weißen Person zu sehen, das natürlich nicht hinterfragt, ne? Weil das einfach die Norm ist. Deswegen fällt das natürlich auch auf, wenn das mal nicht der Fall ist. Und dann aber auch das Feedback zu bekommen, das ist auch nochmal diesen das macht diesen Unterschied, ne? Weil ich glaube, wenn man das dann hört, auch als weißer Mensch, ne, dass irgendjemand zu einem kommt und sagt, boah, du bist ein schwarzer, ein weißer Junge aus, keine Ahnung, Buxtehude. Und ich komme auch aus Buxtehude und ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie nach die große, weite Welt könnte. Und es ist wirklich so, da gibt es ja sogar einen sehr berühmten YouTuber, der kommt aus Buxtehude. Der heißt, glaube ich, und es gibt Buxtehude, ich komme aus Buxtehude. Und der ist super berühmt geworden und hat so viel, ich glaube, der ist irgendwie Millionär und keine Ahnung was. Und hat das alles geschafft, weil er durch so ein, ich glaube, Videospiele-Sachen auf YouTube irgendwie total bekannt geworden ist. Ne? Und ich war total erstaunt. Ich meine, ich komme ja auch aus Buxtehude. Und ich dachte so, boah, aus Buxtehude, krass. Und ich bin ja noch nicht mal weiß und männlich, aber allein aber das trotzdem zu wissen, genau, das hat was mit einem gemacht. Ne? Und dann stelle man sich mal vor, ne, du hast so gedacht, boah, irgendwie bin ich voll stolz auf Buxtehude, auch wenn ich jetzt nicht der Gamer bin und irgendwie ein Gamer-Fan, aber ich dachte so, boah, jetzt haben wir Buxtehude ein bisschen bekannter gemacht. Und dann hat das, glaube ich, den gleichen Effekt, wenn du als junges, schwarzes Mädchen dir denkst, boah, was soll ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was machen denn andere so? Oh, da ist eine Journalistin, eine schwarze Frau. Wie cool. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich gehe ja vielleicht auch in die Richtung, ne?
Absolut. Und es hat mir mal eine türkischstämmige, auch Moderatorin, hat erzählt, dass sie auch oft darauf angesprochen wird von jüngeren Menschen, die ihr sagen, bei uns in der Familie gilt der WDR als Redaktion und als TV-Sender, Radiosender für weiße Menschen. Wir hätten niemals gedacht, dass da eine Türkin arbeiten könnte. Und guck mal, wir haben so eine riesen türkische Community in Deutschland. Und wenn das schon so abgestempelt wird, ein Sender in dem größten Bundesland Deutschlands und die Leute denken, nee, das ist nicht für uns. Vor allem in NRW, wo es so viel, so multikulturell ist. Das ist schade. Das ist schade. Und dann brauchen wir uns am Ende nicht zu wundern, warum hören die Menschen unsere Sendung nicht? Warum gucken die Leute nicht? Warum folgen die uns nicht auf Social Media?
Ja, Ja, genau. Die Einschaltquoten gehen runter, weil sich die Leute einfach nicht gesehen fühlen. So, ne? Und manchmal ist es wirklich auch dieses Thema Perspektive, wie du gerade angesprochen hast. Ich weiß, ich bin auch auf einigen Events jetzt gewesen, ne? Ob ich jetzt selber im Panel saß oder nicht. Wenn es um Themen geht, wo du sagst, ich könnte da nochmal eine Perspektive reinbringen, ne? die Leute nicht haben. Allein wenn es um Afrika geht, aber es muss nicht nur um Afrika gehen, aber selbst wenn es nur um Afrika geht und man sich denkt, okay, da sitzen jetzt irgendwie 5 weiße Experten und reden über Afrika und die haben einfach keinen schwarzen Menschen, der vielleicht aus Afrika kommt, ne? Und oder selber einfach diese Arbeit gemacht hat, sich da auskennt, da lebt, wie auch immer und was dazu sagen könnte, nicht eingeladen, um diese Perspektive mit einzubringen. Man merkt es, ne? Weil selbst wenn man 5 weiße Experten hat, es ist immer noch was anderes, als Weißer in Afrika zu forschen und als Schwarzer in Afrika zu forschen. Man hat ganz andere Zugänge. Es ist einfach so. Und das ist ja auch Dinge, die müssen nicht gut oder schlecht sein, sondern man kann ja einfach ja holistisch, sag ich mal, repräsentieren, indem man eben diese unterschiedlichen Menschen dann sprechen lässt. Und das macht einen großen, großen Unterschied.
Ja.
Ja. Das finde ich super, super wichtig, dass du das so, dass du das für dich auch so gesehen hast und diese Nachrichten bekommen hast, weil ich weiß, mich hat das total inspiriert. Also auch dich zu sehen, auch eine schwarze Gynäkologin zu sehen. Und selbst wenn ich keine Gynäkologin oder Journalistin sein möchte, ist es trotzdem eine Inspiration, die man dann weitergeben kann. Weil man kann dann selber auch Advocate werden. Man kann selber sagen, hey, ich habe die Frau gesehen, frag doch mal nach, wie ist der Job so? Oder man das vielleicht machen? Oder ne? Man kann. Erstmal, man kann. So.
Ja. Ja. Und ich glaube, also für mich, mein Wunsch ist es, dass es in der deutschen Medienlandschaft normal ist, dass man Menschen mit verschiedenen Hautfarben und verschiedenen Akzenten eventuell auch, dass es eine Normalität ist, diese Menschen zu sehen. Das sieht man sehr stark im amerikanischen Fernsehen, man sieht es sehr stark im britischen Fernsehen. Und warum nicht hier bei uns? Die Menschen sind da. Ausreden wie, oh, wir haben keine qualifizierte Person gefunden, die gelten nicht. Also das ist dann einfach nur Faulheit. Oder ich glaube, was auch manchmal mitschwingt, obwohl das keiner so richtig sagen würde, ist, dass man sich darauf ausruht, ach, jetzt haben wir ja schon unsere Person of Color gefunden oder wir haben unsere Person mit einem, ich weiß nicht was, asiatischen oder sonstigem Hintergrund und das reicht. Jetzt sind wir divers. Nein, das reicht nicht. Man kann weitermachen. So, also man sollte sich da weder bewusst noch unbewusst irgendein Limit setzen. Auf der anderen Seite würde ich auch deine Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, natürlich sich für solche Jobs zu bewerben und auch in den Journalismus zu gehen. Aber wirklich, wenn man sich bewirbt auf eine Stelle, nicht denken, ich bewerbe mich als schwarze Person. Weil wenn man das macht, dann kann es sein, dass man nicht genommen wird. Und wenn das Erste, was für dich wichtig war, ist, aber ich bin doch eine schwarze Person, warum haben die mich nicht genommen? Dann wirst du sagen, die haben mich nicht genommen, weil ich schwarz bin. So, also du wirst das denken. Und das darfst du nicht denken, weil es kann ganz viele andere Gründe geben, warum du nicht genommen wurdest. So, deswegen dir immer bewusst machen, ich bewerbe mich als Person, die diesen Abschluss hat, die diese Sprachen spricht, die da und da ein Praktikum gemacht hat, die das und das schon an Erfahrung mitbringt. Diese Qualifikationen, das sind deine Qualifikationen, nicht die Hautfarbe. So. Und dann, das heißt, weil auch wenn du genommen wirst, kann es dann sein, dass du sagst, oh, haben die mich jetzt vielleicht genommen, nur weil ich schwarz bin? Oder und die gerade jetzt ihr Portfolio oder die Menschen, die sie da auf dem Sender haben, weil sie da ein frisches Gesicht brauchten, was schwarz ist, das darfst du auch nicht denken. So, immer sagen, meine Qualifikationen sind meine Qualifikationen, Hautfarbe ist was anderes. So, diese Sachen voneinander trennen.
Super spannend, weil ich musste auch gerade daran denken, dass häufig, wenn man eine Absage bekommt und so, ne, dass das dann heißt, okay, also wenn man sich mit dem Thema gerade auch intensiv beschäftigt vielleicht und das Mindset hat, dass es um die Hautfarbe geht oder dass zumindest im Zentrum steht, dass es auch auf der anderen Seite so sein kann, dass man sich unbewusst diese Grenze setzt und sagt, okay, ich bin schwarz, ne? Und das im Vordergrund steht. Und man dadurch dann ganz automatisch die Absage damit auch wieder verbindet. Ne? Und das ist vielleicht auch eine Sache, über die spricht man nicht gerne. Ne? Also man spricht gerne über die Absagen, die aufgrund des Schwarzseins kommen, aber nicht über die Bewerbungen, die aufgrund des Schwarzseins rausgehen. Ja, in dem Kontext eben, ne? Klar, man kann sagen, okay, Repräsentation. Aber das ist ja vielleicht, die Frage ist dann, ist das eine Nebensache? Oder ist das wirklich das, worauf du dich fokussierst? Und bist du entsprechend enttäuscht oder wütend, wenn es halt nicht passt, weil das so sehr im Fokus stand für dich? Ne? Mhm. Ja, sehr spannend. Gute Fragen für die Selbstreflexion. Danke für die Anregung. Du hast ja auch gesagt, oder bevor wir da hingehen, wollte ich nochmal fragen, wie es denn ist, so im Alltag als Journalistin und Moderatorin. Also, wie kann man sich das mal so vorstellen, wenn du morgens keine Ahnung, wann stehst du auf, 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens und dann bis du ins Bett gehst. Wie ist das so?
So, das Interessante ist ja, oft wenn ich sage, dass ich Journalistin bin, werde ich direkt gefragt, für welche Zeitung schreibst du? Das finde ich dann immer so schön, weil der Journalismus oft noch mit der Zeitung verbunden wird. Mhm. Also ich bin Journalistin, dann denkt man so, Carla Kolumna, die kommt jetzt mit ihrem Blog und schreibt sich irgendwas auf. mein Alltag ist unterschiedlich, weil ich ja freie Journalistin bin und für verschiedene Sender arbeite. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich immer früh aufwache, vor allem jetzt, wo ich Kinder habe, also mal um 6, meistens um 5. Oh. Und wow. Was ich immer früh versuche zu machen, ist schon die ersten Radiosendungen, also Nachrichtensendungen, damit man auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Genau. Ein bisschen scrollen, aber das kann ich morgens nicht so viel, weil ich ja dann noch Frühstück mache und solche Sachen. Viel Radio hören. Und das habe ich von meinem Vater, Radio die ganze Zeit. Man bekommt so passiv Nachrichten mit. Und wenn ich zum Beispiel eine Live-Sendung mache, eine Nachrichtensendung beim WDR, dann kommt man irgendwann rein und es wird schon von der Redaktion vorselektiert, was die Themen sind. Genau, das sind die Top-Themen, weil man möchte ein einheitliches Bild. Also im ganzen WDR-Newsroom, dass alle Ausspielwege so mehr oder weniger die gleichen Top-Themen haben. Mhm. Meine Aufgabe als Moderatorin ist es dann zu überlegen, wie kann man die Nachricht am besten verkaufen. Das heißt, wie moderiere ich einen Beitrag an, einen TV-Beitrag. Dann schreibe ich meinen Text, dann gibt es eine Vorgabe, sonst 25 Sekunden sein oder 30 Sekunden oder nur 15 Sekunden. Und dann schreibe ich das ins System und das System rechnet dann, wie lange das dauern wird, der Text, den ich geschrieben habe. Natürlich dann immer recherchieren, mit dem Reporter sprechen, worüber geht's genau, wo bist du genau. Wenn ich ein Interview führe, dann mich auch gut vorzubereiten, um den Background zu kennen. Manchmal ist es so, dass die Redaktion sagt, diese Frage ist uns besonders wichtig, dann stelle ich natürlich auch diese Frage. Mhm. Genau, so ist der Ablauf und dann wird man irgendwann geschminkt, man wird immer schön gemacht fürs Fernsehen und dann geht's ins Studio. So eine Viertelstunde, bevor wir live gehen, bin ich dann im Studio und dann mache ich meine Sendung.
Okay, das heißt also, im Prinzip hast du so 2-3 Stunden, bevor du dann loslegst mit
der. Genau, so 3 Stunden ungefähr.
Inklusive ja, Make-up-Vorbereitung selber.
Genau, auch. Also man kann auch früher kommen, es ist unterschiedlich. Manchmal komme ich auch früher, da habe ich 4 Stunden.
Wow, das heißt also, da ist nichts im Sinne von Skript an dich abgegeben und du musst einfach vorlesen. Also sehr aktiv auf dem Gestalten.
Genau, ich muss alles selber schreiben.
Ja. Wow. Und dann gehst du in die Sendung und die dauern und dann ungefähr so?
15 Minuten.
Okay.
Genau, die Sendung geht 15 Minuten. Dann habe ich den Text, den ich geschrieben habe, der läuft dann im Teleprompter. Also das ist ein Screen, wo mein Text abläuft und ich kann den dann vorlesen. Mhm. Und dann hofft man, dass keine technischen Pannen passieren und die Sendung ganz smooth durchläuft.
Ja.
Und dann gibt es ein Feedback-Gespräch mit der ganzen Redaktion. Ja,
zur Sendung, also zu deiner Performance im Prinzip?
Nicht nur meine Performance, sondern auch, wie die Beiträge waren, wie die Gespräche mit den Korrespondenten waren. So insgesamt, wie der Look der Sendung war, welche Bilder wir ausgewählt haben zum Beispiel.
Verstehe. Ach, spannend. Das heißt also, dann habt ihr ein Feedback-Gespräch und guckt dann, okay, was können wir besser machen, was fehlt, was ist super gelaufen und okay. Und dann, was passiert dann danach?
Dann bin ich fertig.
dann bist du fertig. Und das ist der Moderationsteil, ne?
Das ist der Moderationsteil, genau. Okay. Es gibt auch Sendungen, die aufgezeichnet werden, also Magazinsendungen, die ich bei der Deutschen Welle mache. Ich moderiere einmal das Europa-Magazin und einmal das Afrika-Magazin. Das ist nochmal der Vorteil, wenn man beide Kontinente kennt.
Mhm.
Ja. Und dort mache ich dann am Tag davor meine Vorbereitung, schreibe meine Moderation und am nächsten Tag gehe ich entspannt ins Studio und da ist es auch wirklich so, okay, einmal versprochen, wir machen alles nochmal von vorne. Ne? Oh, diesen wow. Teil wiederholen wir, das ist alles easier.
Yeah.
Also okay. Da ist das Adrenalin, der Adrenalinpegel ist da nicht so hoch.
Okay, das ist ja interessant. Also das heißt, du hast manchmal Dinge, wo du sehr spontan auch reagieren musst. Ne? Du kommst morgens rein, man sagt, hey, was ist passiert? Mhm. Du musst es bitte vorstellen.
Genau, und auch Breaking News im Studio teilweise passieren die und dann, ja.
Okay.
Muss man damit klarkommen. Und Magazinsendungen, die stehen in der Regel und man hat das entschleunigt. Und man kann da auch ein bisschen, man hat dann die Möglichkeit, weißt du, tiefer in ein Thema einzusteigen. Mm. Es sind auch eher Themen, die ein bisschen langlebiger sind. Und ja, das macht mir auch Spaß.
Mhm. Mhm.
Und man kommt den Menschen hinter der Story näher.
Bisschen als näher, bei, ne? Ja.
Beim aktiven Nachrichtengespräch oder Nachrichtengeschäft.
Mhm. Und was gefällt dir besser von den Formaten?
Ihr Lieben, an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch kurz, um euch mitzuteilen, dass diese Folge von LinkedIn unterstützt wird. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die an Afrikaners Vision glauben, sehr wichtig ist. Denn so bauen wir aktiv Brücken. Ich bin selbst sehr aktiv auf LinkedIn und habe bereits lange vor Gründung Afrikaners durch die Nutzung von LinkedIn mein Netzwerk signifikant aufgebaut und erweitert. Falls ihr noch keinen Account habt, empfehle ich euch aus erster Hand einen anzulegen. Egal in welcher beruflichen Phase ihr seid, ob noch im Studium, im Jobwechsel oder auf der Suche nach spannenden Meinungsbildern, dort werdet ihr fündig. Folgt Afrikaner dort und helft uns dabei, Inhalte wie die aus dem Podcast noch weiter zu verbreiten. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich mach beides gerne. Ich glaube, man braucht
das. Darfst du jetzt nicht sagen.
Ich habe ja gesagt, ich bin Freiberuflerin. Ich bin auf Aufträge angewiesen. Nein, ich mag den Mix. Also deswegen, ich bin nochmal sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich auf verschiedenen Sprachen arbeiten kann, verschiedene Formate. Ich mache ja diese Sendung und dann mache ich auch noch freie Moderationen, also Veranstaltungen, Paneldiskussionen. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Welt, wo ich sehr autonom arbeite, wo ich mich in Themen einlesen muss, wo ich mit Gesprächspartnern vorher spreche, um zu wissen, wie spricht diese Person, was ist deren Standpunkt, ist das einer, der sehr lange redet oder ganz kurz? Oder muss man mehr Fragen stellen? Yeah. All diese Sachen muss man berücksichtigen. Und deswegen, also ich mag das.
Ja,
so viele Möglichkeiten zu haben.
Mm. Mm. Ja, ich kann das total fühlen, auch weil ich sehe auch sehr viele Parallelen zum Podcasting. Ne, deswegen ist mir zum Beispiel auch immer sehr wichtig, dass ich ein Vorgespräch habe mit den Gästen, um die eben genauso wie du sagst kennenzulernen und zu verstehen, okay, da muss ich ein bisschen mehr Fragen stellen, die Person redet schon freier und muss ich eher bremsen. Und dann ne, gibt es so alles dazwischen irgendwie. Und das ist immer wieder was Neues. Also total schön, sich neu auf jemanden einlassen zu können. Ähnlich wie bei dir dann auch immer wieder eine neue Art von Gespräch auch, ne? Eine neue Kulisse, neue Geschichten und Themen. Total cool. Also ich von der Podcasting-Seite kann das auf jeden Fall bestätigen, dass es sehr, sehr vielseitig ist, ne? Ich meine, was gibt es Vielseitigeres als Menschen, ne?
Ja, und auch gut fürs Gehirn. Also jetzt die Vorteile, die der Job mitbringt, vor allem wenn man ihn in dieser Vielfalt betreibt, ist, du kannst dich nicht ausruhen. Du kannst nicht sagen, ich kann das und gut ist, sondern jedes Mal auf was Neues einzustellen. Und ja, so bleibt man fit, aktiv und man lernt immer was Neues dazu.
Ja.
Ich finde es total spannend.
Ach, sehr cool. Cool, danke schön für so einen Einblick in den Tag einer Moderatorin. Total spannend auch zu sehen, wie du zum einen diese Leidenschaft hast und dann gleichzeitig auch diese Verantwortung ne, für Menschen und für die Aufklärung von Menschen in der Hinsicht. auch unbewusst dann eben natürlich durch Repräsentation. Was mich da auch nochmal interessiert ist, du hast ja vorhin gesagt, du kommst aus Tansania, du bist in Deutschland geboren. Und was mich total interessieren würde, ist, wie siehst du dich denn? Also sagst du von dir aus, ich bin Deutsche oder ich bin Afrikanerin oder Tansanierin?
Tansanierin.
Okay.
Tansanian.
Mm-hmm. Always English, the easiest.
Genau. Nein, nicht als Deutsche. Mm-hmm. Und ich glaube, dass es mir hilft, mein Leben leichter durchs Leben zu gehen. Mm-hmm. Ich kenne das nämlich auch von schwarzen Menschen, die zum Beispiel hier geboren wurden oder die schon ihr ganzes oder seit Kindheit hier in Deutschland leben, mhm, und einen deutschen Pass haben, mhm, dass man dann eher das Verlangen hat und das Bedürfnis hat, als Deutsche gesehen zu werden, als Deutscher gesehen zu werden. Mhm. Was auch ein legitimes Verlangen ist und ein legitimer Anspruch. Man ist ja Deutscher. Mhm. So. Mhm. Und für mich ist das, ich brauche das nicht. Also Afrikanerin, ja genau.
Oh wow, spannend. Ja. Total spannend. Ich finde das so cool. Ehrlich, ich finde das cool. Und mich spricht das total an. Ich würde gerne verstehen, was du meinst mit, es ist leichter für dich.
Es ist, also ich hadere nicht mit meiner Identität. Meine Identität ist für mich sehr klar. Mhm. I'm a Tanzanian living in Germany.
Wow, total cool. Also, das habe ich so noch nie erlebt. Deswegen ist es so spannend für mich, weil du bist ja auch hier geboren. Ne? Klar, du hast dann auch einen Großteil deines heranwachsenden Alters, sage ich mal, in Tansania verbracht, aber dann wiederum super lange hier. Ne? Ja. Also von daher, ja, also könnte man schon auch denken, ja, okay, sie wird wahrscheinlich sagen, sie ist Deutsche. Ne? Ich meine, du sprichst akzentfrei, wie man es so schön sagt. Kennst dich
voll gut. Kompliment, aus. Also.
Ja. Und kennst dich aus mit der Kultur. Ich meine, du repräsentierst sie ja oder stellst sie da, sowohl im Fernsehen, ne, als auch hier so. Wenn du drüben bist, ne, sagst du ja auch, du klärst auf, wenn Menschen Fragen haben und so. Ja, und trotzdem siehst du dich halt als Tansanierin, finde ich, oder Afrikanerin. Finde ich total spannend. Also finde ich schön. Wie gesagt, ich finde es schön. Mich spricht total an, weil ich muss sagen, persönlich bin ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so gewesen ist, dass du mal geschwankt bist auch vielleicht und gesagt hast, ja, sehe ich mich erst Deutsche oder beides?
Nein,
oder, ne?
Noch nie.
Nee? Mhm. Wow, krass. Und woran liegt das? Also ist es für dich, weißt du das klar?
Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich die prägenden Jahre in Tansania gelebt habe. Dann dadurch einfach, dass ich einen tansanischen Pass habe, dadurch, dass meine Eltern einen tansanischen Pass haben, dass alle meine Geschwister einen tansanischen Pass haben. Deswegen ist es für mich so.
Easy, da muss nichts Kompliziertes hinter sein. Ja.
Genau, und es heißt nicht, dass ich gegen die deutsche Staatsbürgerschaft bin. Mhm. Jedes Mal, wenn ich ein Visum beantragen muss, und das sind natürlich jetzt super privilegierte Probleme, die man hat, wenn ich ein Visum für die USA oder so beantragen muss, das ist total kompliziert, dann denke ich, hättest du mal lieber einen deutschen Pass genommen, aber auch nur dann. Und dadurch, dass ich das Visum für die USA oder UK trotzdem bekomme, ist das für mich aktuell kein Thema. Und eine andere Sache ist, weil Tansania keine doppelte Nationalität erlaubt. In Deutschland ist das ja jetzt erlaubt, also grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, wenn irgendwann die Zeit kommt, wo das einfacher ist, dann würde ich einfach noch zusätzlich den deutschen Pass beantragen. Mhm. Aber jetzt, ich habe keine Nachteile dadurch und ich glaube vielleicht, dass es auch so im Unterbewusstsein ist es so, man möchte noch ein bisschen die Verbindung zu Tansania haben. Mhm. Deswegen die sichtbare und konkrete Verbindung, die ich habe, ist der Pass.
Der Pass, ja.
Ja. Ja. Ja. Und wenn ich nach Tansania reise, einfach zu wissen, ich muss nicht Schlange stehen, um ein Visum zu beantragen, um meine Eltern zu sehen. Ich kann einfach hier, Residence, Tansanian Passport, please go there. Und dann mache ich das. Ja.
Ja, das fühle ich total. Ich muss sagen, ich bin ja auch durch den Prozess der Einbürgerung gegangen. Mm. Und bei mir war es wirklich sehr, sehr schwierig, weil du merkst einfach diese Barrieren, also zumindest bei mir, ne, war das so, man konnte sich kaum bewegen, wenn man irgendwie reisen wollte. Vielleicht ist es auch nochmal anders mit dem kongolesischen Pass, ne?
Es kann sein.
Ja, das glaube ich auch. Und dann hast du einfach ganz andere Möglichkeiten, ne? Also es war für mich total anstrengend, in einer internationalen Firma zu arbeiten, wo du halt ständig irgendwie reisen konntest oder solltest auch. Und dann konntest du es nicht, ne? Weil irgendwelche Visa-Themen da waren. Ja, das ist dann schon, ja, was anderes. Und ich muss auch sagen, für mich ist dann so ein Stück meines Herzens so ein bisschen angeknackst, ne? Weil das ist wirklich so diese Identität, die man dann einfach abgeben muss, weil wir durften auch keine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Und der kongolesische Pass musste weg, aber ich fühle mich auch komplett, also ich würde sagen, ich bin Kongolesin, wenn man mich fragt. Und gleichzeitig bin ich auch Deutsche. Also ich bin, ne, kenne das hier so einfach.
Ja.
Aber ich würde jetzt die Frage beantworten, woher kommst du? Würde ich auch sagen, ich komme aus dem Kongo. Ne? Ich bin im Kongo geboren und würde es ganz stolz sagen. So. Und du, du bist dieses Jahr auch so, ne? Wenn man dich fragt, woher kommst du, dann freust du dich.
Absolut, absolut.
Ja, ja, das ist total wichtig, glaube ich, auch da diese Lebensrealität einfach anzuerkennen, ne? Und zu sagen, das ist so bei diesen Menschen, der schwarz ist, ne? Und das muss nicht auf alle zutreffen, aber auch alles trifft nicht auf alle zu. So.
Ja. Ja, genau so ist es. Und ich glaube auch, da du jetzt die Frage, woher kommst du, angesprochen hast, das ist ja eine total heikle Frage, politisch total aufgeladen. Blutig, und ja, und ich glaube, so wie ich zumindest es sehe, ist es, ich erkenne meistens, oder möchte ich zumindest behaupten, dass ich erkenne, wie ist diese Frage gemeint. So. Möchte jemand einfach wirklich nur wissen, woher meine Eltern kommen oder was für ein Background ich habe? Und dann erzähle ich das. Also warum soll ich dieser Person unterstellen? Ich glaube, wenn jemand dir wirklich zeigen möchte, so, wir wollen keine Ausländer hier oder wir möchten keine Schwarzen hier, dann stellt er diese Frage auch ganz anders. Wenn ich jemanden an der Bushaltestelle treffe und sage, oh, schönes Kleid, heute habe ich so einen afrikanischen Stoff.
Ne? Ja, richtig schön.
Danke. Und dann so, oh, wow, dann merkst du, wie die Leute schon so... Oh, das ist aber ein schönes Kleid, das Sie anhaben. Oder das sind aber schöne Ohrringe. Woher kommen die Ohrringe? Ja, und woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Dann erzähle ich das. Und wir kommen ins Gespräch, wir warten auf den Bus. Der Bus kommt, jeder fährt dahin, wo er hinfahren wollte. Fertig. Ich merke, dass Menschen verunsichert sind, weil sie sich nicht trauen, diese Frage zu stellen. Und ich glaube, uns entgeht auch ganz viel als Gesellschaft, auch als schwarze Menschen, weil wir viel mehr von unserer Kultur, verallgemeinend natürlich, aber jeder könnte viel mehr von der eigenen Kultur, der Kultur der Eltern, dem eigenen familiären Hintergrund erzählen oder mit Leuten teilen oder merken, dass man vielleicht auch was gemein hat mit diesen Menschen, die Frage stellen, wenn wir vielleicht es mehr zulassen würden und nicht, ich will gar nicht das Wort sensibel benutzen, aber offener für Fragen der Herkunft wären.
Und weißt du, ich denke auch gerade daran, dass wenn ich persönlich als Julie, ne, mir zum Beispiel zum Ziel oder zur Vision gesetzt habe, dass ich das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändern möchte, dass dieses Narrativ durch mein Sprechen über diese Menschen und Sprechen über diese Kulturen dazu beiträgt, dass das Narrativ in eine gewisse Richtung geht. Ne? Wenn ich nichts sage, beispielsweise, ne, weil mir jetzt jemand diese Frage gestellt hat und ich mir denke, boah, voll doof, stell sie mir nicht und ich sag dazu nichts, dann lasse ich ja im Prinzip das Narrativ, was dieser Mensch hat, in diesem Kopf. Ne? Ich challenge es ja gar nicht. Also ich nicht im Sinne von, ich muss jetzt sagen, ja, was weißt du, komm, ich debunke das, sondern... ich erzähle einfach, was ich weiß und kann dadurch dazu beitragen, dass ein Bild entsteht, was diese Person vielleicht gar nicht kannte, hatte, wie auch immer. Ne? Und es muss gar nicht dieser Anspruch sein, boah, ich muss jetzt hier repräsentativ für alle schwarzen Menschen das Richtige sagen oder so. Sondern,
und nochmal Kolonialismus und kennt ihr überhaupt die Geschichte?
Genau, genau. Sondern einfach du sein. Du als mit deiner Erfahrung und deinem Wissen ne, muss auch nicht irgendwie lügen oder so, ne? Ja, hier in Afrika gibt es goldene Straßen, musst du gar nicht sagen, aber du musst halt auch nicht sagen, ja, überall arme Menschen, sondern was ist deine Erfahrung, ne? Ja. Also, und das kannst du doch einfach weitergeben und dann, und was auch immer diese Erfahrung ist, und das ist halt auch das Schöne, ich glaube, was ich halt auch gehört habe, ist, dass viele Menschen vielleicht auch keinen Bezug haben, ne, zu zum wo auch Beispiel. Immer man sie gewinnt, dass man herkommt. Aber das kann man ja auch sagen. So, ne? Also ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch wieder zu viel. I don't
know. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich kann auch verstehen, dass wenn du keinen Bezug hast, dass die Frage irgendwann nervt. Aber ich denke, dann sag doch einfach, meine Eltern kommen aus Ghana. Ich bin in Deutschland geboren und war noch nie in Ghana. Punkt. Dann ist dieses Gespräch ja auch beendet oder vielleicht geht es in die Richtung, dass die andere Person sagt, ach so, und würdest du vielleicht gerne mal hin oder ich war schon mal in Ghana. Also,
Weil
wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass wir immer das Richtige zu Menschen sagen, die vielleicht in einer anderen Weise etwas haben, was uns so direkt ins Auge fällt. Ne?
Ja. Richtig. Ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die hat einen weißen Partner und der kennt sich so gut mit dem Kongo aus. Viel besser als ich und ich komme aus dem Kongo. Und ich weiß noch, als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir Fragen gestellt. Ich so, keine Ahnung. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, boah, das ist ein cooler Typ, dem ich Fragen stellen kann. Ne? Also ich kann ihn fragen und sagen, okay, was fasziniert dich denn am Kongo? Warum bist du da so interessiert? Und dadurch habe ich erfahren, also super viel über ihn und seinen Vater, die sich super viel mit dem Kongo beschäftigt haben, schon drüben waren, schon in Ruanda gelebt haben und was weiß ich nicht, alles für Sachen gemacht haben. Ne? Und das ist so cool gewesen, weil du ja dadurch auch noch eine Beziehung zu der Person aufbauen konntest, eine ganz andere. Und ich habe gemerkt, der hat mich total bewundert, ne? Und hat im Gegenzug gedacht, so, boah, voll cool, dass du auf den Kongo kommst. Er liebt die Musik, ne? Sagte, wie toll. Denn eine seiner besten Erfahrungen war, mal eine kongolesische Liveband zu hören. Er hat gesagt, die Art und Weise, wie diese Menschen mit diesen Instrumenten umgehen, das hat er noch nie in Deutschland gehört. Er ist auf so vielen kulturellen Veranstaltungen gewesen, auf einer Oper, auf keine Ahnung was, aber die Kunst, mit diesen Instrumenten umzugehen. Mhm. Der Mensch, das hat ihn für sein Leben verändert. Ne? Und also, das war so faszinierend. Und ich habe ja nie darüber nachgedacht, weil für mich ist es total normal. Kongolesische Musik, kongolesische Instrumente, Melodien. Ich denke mal, ja, toll, ich tanze, das finde ich toll. Und dann von einem Mann zu hören, so einem weißen Mann, boah, das hat mein Leben verändert. Ich denke mir so, wow. Ne? Und dann macht es mich so stolz. Und nächstes Mal empfehle ich den Leuten und sage, oh, hast du schon hier die kongolesische Musik? Und die Instrumente und so. Ne? Und jetzt bin ich diejenige, die so spricht. Und stell dir vor, ich hätte da gesagt, so, boah, nee, frag mich gar nicht, weil ich kenne mich nicht aus und bin nicht die richtige Ansprechpartnerin.
Ja. Also, ja, es wäre schade, es wäre eine verpasste Chance.
Ja.
So, wir müssen auch nicht den Anspruch haben, dass wir die Experten für diese Länder oder im schlimmsten Fall für den ganzen Kontinent sind. Sind wir auch nicht.
Ja.
Ja, aber man hat eine gewisse Erfahrung,
man hat ein gewisses
Wissen. Genau, man hat eine gewisse Connection und wenn es nur das Essen ist.
Ja, 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 voll, voll cool. Und du hast aber auch gesagt, du hast, bevor du Kinder hattest, dieses I don't see color, ne? Ich für dich war das ja so.
Das hört sich total bescheuert an, ich weiß. Wenn man das so hört.
Also ich finde nicht, wirklich. Mittlerweile finde ich, das ist einfach eine Realität. Und es macht ja auch Sinn, wenn man sich deine Story und deine Geschichte anhört. Und gleichzeitig macht es auch Sinn, dann, ne, wenn man Kinder bekommt, die Welt auch anders zu sehen. Ne? Weil es geht nicht mehr nur noch um dich und deine Erfahrungen oder auch die von deinem Partner, sondern es geht ja jetzt auch um diese kleinen Wesen, die so unschuldig durchs Leben laufen und auch nochmal ihre eigenen Erfahrungen in einer Generation sammeln, in der du ne, nicht so drin steckst wie die. Ja, wie kommt das? Also was hat sich da genau verändert für dich?
Ja, für mich dadurch, dass das Thema Hautfarbe nie ein großes Thema war, habe ich auch nicht so viel darüber nachgedacht, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Und mein Mann ist ein weißer Deutscher. Das heißt, wir haben schöne
Mischkids.
Genau, Mischkids. Und was in meiner Kindheit uns wurde, wir haben alle Bücher, alle deutschen Klassiker, Jim Knopf, okay, nicht nur deutsche, sondern auch irgendwie skandinavische Klassiker, Pippi Langstrumpf, alles in der Originalfassung, bevor Wörter gestrichen wurden oder korrigiert wurden. Und ich, wirklich, meine Eltern haben das nie übersprungen, unsere Nachbarn haben das nie übersprungen. Es wurde einfach so gelesen mit den Wörtern, die man heute natürlich nie drucken würde, ne? Und deswegen habe ich immer für mich gedacht, ja, das ist doch like, it's not a big deal. Und auch wenn alle Kinder im Buch in weiß gezeichnet sind und das sind nur weiße europäische Kinder, dann ist es halt so, das hat doch keine Auswirkung auf das Kind. Mm. Und irgendwann kam meine Tochter dann zu mir, weil sie interessiert sich wahnsinnig für Märchen. Mm. Und dann meinte sie, ja, guck mal, Mama, wir können ja uns verkleiden, aber ich kann nicht Rapunzel sein, weil ich bin ja nicht blond. Mm. Oh. Okay, und dann habe ich gemerkt, oh, es macht schon was mit ihr, wenn sie durch diese Bücher blättert, die sie total gerne mag und nicht sieht, dass da auch mal ein schwarzes Mädchen ist. Mhm. Aber was interessant ist bei ihr, das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Studie, aber bei ihr ist es so, wir kriegen sehr viele Bücher geschenkt, wo dann die Protagonistin ein schwarzes Mädchen ist oder wo dann so Sticker, Ballerina-Stickers oder sowas, wo dann ein ganz weißes Kind, so ein gemischtes Kind und ein schwarzes Kind. Mhm. Sie sagt da immer, also die finde ich am schönsten, immer das weiße Kind, das finde ich am schönsten und die will ich sein. Und die, oder diese Geschichten mit schwarzen Protagonistinnen mag sie überhaupt nicht so gern. Ich weiß nicht, ob es an dem Buch dann liegt oder ob sie sich nicht so sieht. Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was man da machen soll. Soll man das dann nochmal betonen oder soll man sie einfach, die Geschichten, die mag sie einfach und dann liest sie die. Also wir suchen jetzt nicht bewusst danach aus. Ich glaube, das ist dann auch wieder so eine Sache wie im Journalismus oder in den Medien. Wenn es normal ist, dass überall in jedem Buch, dass die Kinder gemischt sind und du verschiedene Hauttöne hast, was übrigens immer mehr kommt, auch bei Wimmelbüchern oder bei anderen so populären Büchern, ich glaube, dann nehmen die Kinder das auch so wahr und es ist dann für sie keine besondere Sache, wie die Kinder aussehen. Weil sie sofort erkennen, okay, verschiedene Hautfarben und der hat vielleicht die Haare so und das Kind hat die Haare so. Genau, aber ich habe dann wirklich eine andere Perspektive gewonnen und habe gemerkt, oh, die Kinder gucken sich das schon an und reflektieren, bin ich das nicht? Sieht dieses Kind so aus wie ich oder nicht?
Ja, spannend, ne? Also was den Kindern auffällt, das erinnert mich ein bisschen an eine Frau, mit der ich ein Gespräch hatte im Podcast und sie hat gesagt, dass sie angehende Erzieherin ist und dann die Kinder auf sie zugerannt kamen und sie dann nochmal gefragt haben, so, bist du echt Erzieherin oder irgendwie Lehrerin oder so? Und dann meinten die so, wo kommst du her? Kommst du aus Amerika? Und sie sind so, hä? Und das zeigt einfach nochmal, wie Kinder da wirklich auf diese Dinge achten. Ne? Also so auf Kleinigkeiten, wo du, oder in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, ne? Wo du selber einfach gar nicht so drüber nachdenkst.
Ja.
Und das dann dazu führt, okay, man muss schon auf gewisse Dinge dann hingucken. Und ob das jetzt die Hautfarbe ist, ob das jetzt irgendwie ne, ein Buch ist oder was. Ich finde einfach wichtig, auch diese Awareness zu haben. Und dass man gar nicht dann sagen muss, so unbedingt, okay, das Kind muss jetzt genau das wissen oder das lernen, sondern vielleicht mit dem Kind gemeinsam diese Neugier, dieser Neugier Raum geben. Ne?
Ja.
Also, genau. Ja. Das heißt, für dich hast du gesagt, okay, es ist schon ein Thema, ne?
Ja.
Für Kinder insbesondere. Und es ist auch okay, dass es ein Thema ist. Und beobachten, wie das Ganze ja, sich so bemerkbar macht und gucken, was man dann, wie man dann dem Kind weitergibt, was es braucht.
Genau, aber also jetzt, wenn wir Literatur aussuchen, wenn wir in die Bücherei gehen, dann nehmen wir halt die Bücher, die da sind. Wenn sie das Buch interessant findet, wir suchen nicht aktiv, weil. Am Ende sagt sie auch, aber die Geschichte war nicht so spannend oder das möchte ich nicht. Man weiß am Ende auch nicht, was ein Kind toll an einem Buch findet oder nicht. Und deswegen, wir nehmen das, was da ist. Aber wie gesagt, es wird immer diverser und ich freue mich dann auch immer, weil mir dann auffällt, ach, dass die anderen Bücher gar nicht so waren. Wenn ich sehe, auf jeder Seite, wenn es ein Buch mit Gedichten oder mit Reimen ist, dass die Kinder dann auf dem Spielplatz so gezeichnet sind, dass du merkst, oh, alle Hautfarben sind vertreten. Das finde ich ganz schön. Mhm. Und bei den Kindern auch zum Beispiel jetzt in der Kita meiner Kinder, das sind die einzigen schwarzen Kinder in der Kita. Und dann kriege ich auch manchmal Fragen von den Kindern. Wo kommst du her? Kommst du aus Afrika? Warum bist du denn so dunkel? Und ich finde das total schön, dass die Kinder sich trauen, das zu fragen, weil vielleicht sind die noch nie in Afrika gewesen oder wir leben auch in einer sehr kleinen Stadt. Da sind nicht so viele schwarze Menschen, die hier rumlaufen. Und wenn das Kind dann ganz offen fragt, das zeigt, ja, dass es wissen möchte, warum sehen denn Menschen unterschiedlich aus? Und das ist doch die Neugierde, die wir auch bei Kindern fördern möchten. Yeah. Man darf das nicht so sehen wie etwas, oh, warum hat das Kind mich gefragt und warum will das Kind jetzt wissen, warum meine Tochter denn so ist? Einfach die Fragen beantworten und dem Kind helfen, zu wissen, dass die Welt eben so ist.
Ja, ja. Ja, und wenn man das mal gegenüberstellt gegen ein Kind beispielsweise, das mobbt oder dich schon direkt irgendwie beleidigt als schwarzes Kind, das ist schon wieder was anderes. Ne?
Ja.
Und ich finde, das muss man sich auch nochmal bewusst machen, ne? Dass das halt, also was will man am Ende des Tages? Will man, dass das Kind es besser weiß, in Anführungsstrichen? Ne? Mhm. Und hilft man es dann entsprechend? Oder verurteilt man es, dass es neugierig ist? Ne? Und dann ist halt wieder in dem im Vergleich dazu, wenn ein Kind halt mobbt oder beleidigt oder so, das ist dann wieder was anderes, weil du weißt, okay, da ist ein gewisses Narrativ, besteht schon. Ne? Aber wenn es Fragen stellt, dann hast du ja voll ein Blank Canvas am Ende. Ne?
Ja.
Ja, es ist eine schöne Perspektive. Und ich finde es wirklich gut, dass du so offen damit umgehst und die Leute einlädst, ihre Neugier auszuleben, wirklich. Ne? Und also dem Raum zu geben. Weil ich finde, heutzutage verlieren wir das und leben in so einer Besserwisser-Gesellschaft. Ne? Entweder ich weiß besser oder ich will, dass du besser weißt und gehen nicht aufeinander zu. So, ne?
Genau dieses, dass wir erwarten, dass Menschen wissen, was sind die korrekten Begriffe, die sich ja auch ständig ändern.
Ja.
Selbst ich weiß es nicht. Sage ich jetzt People of Color, es ist schwierig. Es ist schwierig und wir können nicht den Anspruch haben, dass jeder immer top informiert ist und auf dem neuesten Stand der Dinge ist.
Ja, und das sagst du als Journalistin.
Ja, ich weiß, natürlich. Weil ich eben gemerkt habe, dass das nochmal eine ganz andere Welt ist. Also du kannst nur, in Anführungszeichen, Journalistin sein, aber wenn du dann in so eine Bubble gerätst, wo es nochmal stärker ums Thema Rassismus und solche Themen geht, dann merkst du überhaupt, worauf man achten muss oder... Ja, und ich denke, wenn wir einfach sagen, wir möchten den Menschen offen begegnen und wir sind bereit, unsere Story zu erzählen, wenn wir das möchten, muss man natürlich nicht, dann haben wir alle was davon.
Ja, dem stimme ich absolut zu und glaube auch, dass diese Neugier wiederbelebt werden sollte. Also man sagt auch, dass Kinder am nächsten am Leben sind, dass sie wirklich leben, ne? Weil sie einfach so unbeschwert sind und durchs Leben gehen und Fragen stellen. Und, oh, da ist eine Spinne, die hat ja voll viele kleine Beinchen. Spinne töten. das Leben und die Sonne und der Himmel und diese Tür. Das ist total schön, ne? Und das fasziniert uns doch alle an den Kindern, ne? Deswegen sind wir doch so alle so, oh, Kinder. Und da vielleicht nochmal hinzugehen, ne? Ein bisschen näher, ein bisschen mehr wie der Kind sein.
Ja.
Das ist so, würde ich mir auf jeden Fall wünschen für unsere Gesellschaft.
Das würde ich mir auch wünschen. Meine Eltern haben mir das mitgegeben, weil für die ist das so, wenn du sie nur über Tansania fragst, dann sind sie wie Reiseveranstalter, die dir eine Reise verkaufen wollen. Die erzählen sehr stolz und viel über das Land und was uns ausmacht und was man da alles sehen kann und wie die Menschen da sind. Und möchtest du da hinreisen? Und wenn du da bist, dann ruf uns an. So, also für die ist das total, oh, wie viel Zeit hast du?
Ja.
Und genau, deswegen glaube ich, habe ich das auch so mitgenommen, dass das immer die Einladung zu einem Gespräch ist.
Ja, toll. Ich muss auch sagen, also ich persönlich habe auch gemerkt, je mehr man dieser Rhetorik zuhört, ne, von diese Fragen solltest du nicht stellen und so weiter und so fort, desto mehr verinnerlicht man das selber auch und wird dann selber auch sensibler. Ich habe das an mir gemerkt, also ich bin tatsächlich, je mehr ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass ich sehr viel sensibler bin zu so Fragen und dann gleich aufrechter sitze und mir denke, jetzt kommt diese Frage, jetzt kommt diese ignoranten Frage. Und dann muss ich mich wieder ertappe ich mich selber, indem ich dann sagen muss, nein, Julie, das sind keine ignoranten Fragen. Das sind einfach nur Fragen. Die Menschen sind neugierig und sie denken, sie fühlen, dass du scheinbar jemand bist, dem sie diese Frage stellen können, wo sie offen und verletzlich zeigen können, dass sie etwas nicht wissen. Ne? Mm. Ich meine, wie oft stellen wir uns da voreinander und wollen nicht unwissend wirken, aber ne, weil wir uns denken, oh, die wird mich dann sonst verurteilen oder beurteilen oder so. Mm. Aber wenn Menschen das Gefühl haben, sie können eine gewisse Guard, ein gewisses Schutzschild runterlassen und dich offen fragen und ihre Unwissenheit entblößen, dann ist es eigentlich voll das gute Zeichen, ne, dass du eine gewisse Atmosphäre, Vertrauenswürdigkeit ausstrahlst, dass man dich ansprechen kann. Ich finde das total schön.
Mm.
Ja, und das hoffe ich, dass unter anderem man so mitnimmt, auch durch dieses Gespräch, weil ich finde, du bist sehr einladend in der Hinsicht und man möchte dir dann auch diese Fragen stellen. Und ich hoffe, dass Menschen dadurch auch ermutigt werden, selbst die so ein bisschen gebrandmarkt sind, ne, in der Hinsicht und sich an dir vielleicht ein Beispiel nehmen und sagen, hey, komm, ich probiere es doch jetzt mal und versuche einfach mal ins Gespräch zu gehen und vielleicht von der Person zu lernen, wenn ich selber nicht so viel zu sagen habe zu woher kommst du oder whatever else. Also, sehr cool. Liz, du hast einen sehr spannenden Weg hinter dir gebracht. Recht unkonventionell, finde ich. Und bist scheinbar sehr am Erblühen und Blühen in deiner Rolle, sowohl als Mutter als auch als Journalistin und Moderatorin. Was kannst du vielleicht so anderen Menschen mitgeben, anderen schwarzen Menschen insbesondere, die zum einen nach Repräsentation suchen, die aber auch nochmal jüngere Menschen, ne, so ein bisschen nach Orientierung suchen und gucken, was kann ich machen, auch gerade in dieser Gesellschaft, ne, vielleicht auch nochmal so im Kontext des Heute, ne, man ist ja so ein bisschen, wohin geht's jetzt hier politisch und so weiter, soll ich denn überhaupt und was würdest du dem so mitgeben?
Jetzt allgemein, nicht auf den Journalismus bezogen.
Mhm, so allgemein als Vorbildfunktion, die du sicherlich für andere bist.
Das hört sich jetzt so an, wie wenn meine Eltern sagen, ich bin die Erstgeborene. Du bist ein Vorbild, du musst ein Vorbild für deine Geschwister sein. Ja,
kenn ich.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einfach mit Confidence durchs Leben läuft. Einfach, dass man ein gewisses, ich will nicht sagen Selbstbewusstsein, oder sagen wir Selbstbewusstsein, mit einem gewissen Selbstbewusstsein durchs Leben läuft und sich nicht so viele Gedanken darüber macht, wie sehen mich Menschen, was denken sie über mich, denken sie, dass ich schwarz bin und deswegen. Nein, einfach du bist, wer du bist, sich immer bewusst sein, what do I bring to the table? Auch Sachen, die vermeintlich als Schwächen oder Nachteile angesehen werden könnten in der Berufswelt, zu sagen, nein, aber das ist genau das, was mich auszeichnet. Und deswegen bin ich da, wo ich bin. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass ich einen guten Job leisten kann. Also ich glaube, wenn man sich immer wieder bewusst macht, ich bin gut, ich habe Qualifikation, ich kann das. Wenn man das aber auch wirklich hat. Man darf sich, deswegen muss ich nochmal zurückkommen, man darf sich nicht darauf ausruhen, dass man schwarz ist und dass gerade Diversität gesucht wird, weil das reicht nicht. Wirklich zuzusehen, dass man genug Qualifikationen für den Beruf, den man erlangen möchte, sammelt, dass man so viel Erfahrung wie möglich sammelt, dass man sich ein gutes Netzwerk aufbaut, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, die den Werdegang schon gegangen sind und dass man den Mut hat, wirklich auch auf solche Leute zuzugehen, sei es über LinkedIn oder über andere Social Media Kanäle und dann genau zu gucken, was kann ich für meine Reise von dieser Person lernen und mitnehmen. Mhm. Und nicht darauf und keine Angst davor zu haben, dass man keine schwarzen Personen in dieser Branche gesehen hat. Mhm. Weil muss es nicht geben. Und auch jemand, der dein Mentor ist oder der dein Vorbild sein kann, muss nicht unbedingt schwarz sein. Mhm. Vielleicht gibt es andere Sachen, die euch verbinden. Vielleicht ist es auch eine Frau. Vielleicht ist es auch jemand, der vielleicht einen ähnlichen Background wie du hat in anderer Hinsicht. Genau. Und wenn es diese Menschen nicht gibt, dann bist du halt der Erste, die dort repräsentiert. Mm. Es gibt immer Möglichkeiten. Also die Abwesenheit von Vorbildern oder von schwarzen Menschen sollte einen nicht davon abhalten, nicht in diese Richtung zu gehen. Mm. Alles ist möglich. Ja. Mm.
Alles ist möglich. Ja, das kann ich unterschreiben, auf jeden Fall. Und ich finde auch, Menschen zeigen, dass, also es gibt viele Menschen, die genau das unterstreichen, was du sagst. Und gleichzeitig gibt es dann wiederum doch Menschen, die sich plötzlich zeigen lassen, ne? Oder die man plötzlich sieht, die einen dann inspirieren, weil man sich getraut hat, ne? Man hat vielleicht nicht aktiv gesucht, aber man hat sich getraut und dann kam plötzlich diese Vorbildperson oder so, dann trotzdem. Ja. Ne? Also voll wichtig, finde ich. Sehr, sehr wichtig. Vielen Dank für diese Worte. Also traut euch, Leute. Probiert es einfach. Geht dem nach, was in euch steckt, worauf ihr Bock habt und eignet euch das Wissen aber auch an. Ne? Von nichts kommt nichts. Und ja, ihr werdet das finden, was ihr braucht auf dem Weg. Ne? Aber man muss sich auf den Weg machen. So.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Liz. Danke, danke für diese weisen Worte. Und ja, bevor wir zum Ende kommen oder mit dem Ende, kommen natürlich auch die Blitzfragen an dich. Und dementsprechend würde ich natürlich jetzt auch loslegen.
Yeah.
Alright. Lernen oder verstehen?
Siehst du, jetzt fällt mir schon mal. Ich denke jetzt drüber nach, was meint sie da?
Beeilst du mein, lerne oder verstehen?
Okay, ich sage jetzt einfach mal lernen.
Okay. Feuer oder Wasser?
Wasser.
Senden oder empfangen?
Empfangen.
Gespräch oder Diskussion?
Gespräch.
Essen oder trinken?
Oh, Essen.
Afrikanerin oder Deutsche?
Afrikanerin.
Ich habe diese Frage, hätten wir alle gleich beantwortet. Alle Zuhörenden. Ja, das war's auch schon. Kurz und schmerzlos. Und sehr entertaining. Danke sehr.
Ich danke dir.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Man bekommt ja selten als Journalistin, als Moderatorin, bekommt man selten die Möglichkeit, über das eigene Leben zu reflektieren. Mm. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir dieses Gespräch hatten, auch dass wir die Länge des Gesprächs hatten. Mm. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn man für Sendungen, für Menschen, für Geschichten Raum hat. Mm. Ist nicht immer so, aber in so einem Format ist es umso schöner, dass wir die Zeit hatten und dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin total inspiriert und sehr berührt auch von deiner Perspektive und von deiner Erfahrung. Danke, dass du die geteilt hast. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, sobald das Gespräch ready ist. Und vielleicht kannst du ja meine journalistisch-Moderatoren-Fähigkeiten ein bisschen feedbacken. Und ja, vielen, vielen Dank, Liz, fürs Teilen.
Ich danke dir.
Meine Ehre.
Ich
danke
dir. Wir haben im Intro mit einigen kontroversen Fragestellungen und Aussagen gestartet, die nun aber hoffentlich beantwortet und zum Nachdenken angeregt haben. Liz hat ihren eigenen Kopf und ihre eigene Herangehensweise an Dinge und lässt sich nicht von den polarisierenden Wellen der Gesellschaft in eine bestimmte Ecke drängen. Sie ist und bleibt ihren Werten treu und schaut der Gesellschaft positiv und mit einem strahlenden Lächeln entgegen. ausnahmslos ist das doch die gesunde Art des Lebens. Oder was denkt ihr? Eure Kommentare und euer Feedback sind wie immer herzlichst willkommen, ob auf YouTube oder anderen Plattformen, über die ihr die Folge hört. Schaut auch in die Shownotes rein und hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch oder folgt uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Danke und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. I am peace and I